Was glauben Sie? Die Gesprächsreihe von Johannes Kaub hat in der Lebenskunst ihren neuen Platz gefunden. Durchschnittlich einmal im Monat sind jetzt hier die ausführlichen Gespräche über Gott und die Welt zu hören. Heute ist der 1956 in Schwaz in Tirol geborene Karl Charlie Gleisner am Wort. Er war in den 1980er und 1990er Jahren einer der wichtigsten Softwarepioniere im kalifornischen Silicon Valley. Als Leiter eines großen Teams hat er unter anderem Programme für den legendären Apple-Gründer Steve Jobs entwickelt. Anfang der 2000er Jahre ist Charlie Gleisner ausgestiegen und hat seine Firmenanteile verkauft. Mit ausgelöst hatte das eine spirituelle Entwicklung des erfolgreichen Softwaremanagers. Sein finanzielles Vermögen hat er fortan für sogenanntes Impact Investment genützt, mit dem Sozialunternehmerinnen und Unternehmer vorwiegend in Entwicklungsländern beim Aufbau unterstützt werden. Charlie Gleisner möchte die Art, wie Kapitalismus funktioniert, von Grund auf verändern, wie er sagt. Dazu müsse es gesellschaftlich gelingen, Geld in einer verantwortlichen Weise zu nutzen.
Charlie Gleisner, Sie sind in Schwaz geboren, in Innsbruck aufgewachsen, haben an der TU Wien dann studiert, aber dann Mitte der 80er Jahre sind Sie mit Ihrer aus den USA stammenden Frau Lisa, sie ist Hawaiianerin, in die USA ausgewandert und haben sich dann im Silicon Valley niedergelassen. Was war denn der Grund dafür, dass Sie Österreich verlassen haben?
Also das war in den 80er Jahren und wie Sie sagen, ist meine Frau aus Hawaii und nicht aus Österreich. Und sie ist Architektin und wollte eigentlich als Architektin ihre eigene Firma aufmachen in Wien damals, wo ich auf der Uni tätig war. Und es war furchtbar schwierig, als ausländische Frau Unternehmerin zu sein, damals in Österreich. Also die Architekten sind natürlich von der Architektenkammer organisiert und wenn man da nicht dabei ist, kann man auch nicht ein Geschäft aufmachen. Also ganz andere Einstellung als in den USA, wo sie ja aufgewachsen ist und wo sie auch ihre große Berufserfahrung schon vor Österreich gemacht hat.
War das der einzige Grund, weshalb Sie Österreich verlassen haben? Sie waren ja auch gern in Tirol und unterwegs in den Bergen. Das hat Ihrer Frau ja auch sehr gut gefallen.
Nein, es war nicht der einzige Grund, vielleicht doch aber der Hauptgrund. Der andere Grund war meine eigene Karriere. Ich war damals Universitätsassistent auf der Technischen Universität Wien und habe dissertiert dort und war auf meinem Weg, eine Habilitation zu machen, also dass man Professor wird. Und mir hat es schon im Prinzip ganz gut gefallen. Ich war aber nicht ganz überzeugt, dass das meine totale Stärke ist. Und ich habe immer schon ein bisschen Unternehmerblut in mir selber gespürt, habe das aber auch nicht artikulieren können oder auch nicht realisieren können. Und wie dann die Lisa gesagt hat, na, sie kann sich da nicht verwirklichen mit ihrem Lebensplan in Österreich zu der Zeit, habe ich gesagt, ja gut, ich kann eigentlich mir sehr gut vorstellen, in den USA, vor allem im Silicon Valley, zu leben und dort meine Karriere weiter aufzubauen.
Sie wurden dann in den 80er und 90er Jahren zu einem der wichtigsten Softwareentwickler. Als Leiter eines Teams von 700 Ingenieuren haben Sie unter anderem Programme für Steve Jobs, den Apple-Gründer, geschrieben. Bekannt ist das Betriebssystem OS X, auf dessen Basis jedes iPad, iPhone und jeder Mac laufen. Nachher sind Sie zur Softwarefirma Ariba gewechselt. Nach einem Streit mit dem Chef haben Sie aber dann dem Silicon Valley Anfang der 2000er den Rücken gekehrt. Sie haben ihre Firmenanteile verkauft und waren plötzlich Multimillionär. Sie hätten damals Mitte 40 in etwa sich zur Ruhe setzen können. Warum Sie nicht?
Wir haben nicht geplant, vermögend zu werden. Das war mehr oder weniger ein Seiteneffekt von der tollen Karriere. Ich habe eigentlich immer schon in den Jahrzehnten vorher gespürt, dass ich mich spirituell weiter bewegen möchte, dass ich tiefer gehen möchte in dem, was mein Leben bedeutet, wie ich mein Leben führe, nicht nur als Supermanager im Silicon Valley, sondern tiefer gehend, was ist meine Verantwortung, vor allem wenn man Vermögen hat, der Gesellschaft gegenüber und dem Planeten gegenüber. Das heißt, damals in den frühen 2000er Jahren haben beide, meine Frau Lisa und ich, uns unterhalten über das, was wir machen wollen mit unserem Vermögen. Und wir waren da sehr auf der gleichen Schiene, Gott sei Dank, muss man sagen. Wir haben die Verantwortung für unser eigenes Vermögen auch gespürt, gefühlt und mussten da was machen. Die zweite Motivation für uns war, wie schon gesagt, bin ich Informatiker, also Systemdenker, und als Architektin war die Lisa auch gewohnt, in Systemen zu denken. Und es war schon Anfang der 2000er Jahre für uns klar, dass die großen Systeme unserer Welt, wie zum Beispiel das Wirtschaftssystem oder auch die Folgen vom Wirtschaftssystem in Bezug auf Klimawandel, hat man damals sehr wohl schon gesehen, wenn man sie sehen wollte. Und uns war klar, dass es da einen Nexus gibt, einen Zusammenhang zwischen dem Kapitalismus und den Konsequenzen davon für die Wirtschaftssysteme und im Endeffekt für soziale Gefüge und die Umwelt, für die Biosphäre unseres Planeten. Wir wussten, dass die klassische Art der Philanthropie, wo man Geld mehr oder weniger hergibt und nichts dafür verlangt sozusagen, genauso falsch ist wie die klassische Art der Investitionen, wo es nur darum geht, die Gewinne zu maximieren, ohne Rücksicht auf Verluste in Bezug auf ökologische oder soziale Strukturen.
Sie haben dann zusammen mit Ihrer Frau Lisa die Stiftung KL Felicitas Foundation und Netzwerke für Social Impact Investment gegründet. Die Stiftung unterstützt Sozialunternehmerinnen und Unternehmer rund um die Welt. Das weltweite Netzwerk von Investoren, die sogenannten Impact-Investoren, zielt darauf ab, den eigenen Erfolg nicht nur an Rendierten zu messen, sondern auch am sozialen und ökologischen Einfluss und am Erfolg der Anlagen. Ja. Sie haben dann auch ein Netzwerk von Investoren geknüpft, die ihr Geld umweltverträglich, sozial und nachhaltig einsetzen, sind aber dann noch einen Schritt weiter gegangen, dass nicht nur die Impact-Investoren, sondern auch große Hedgefonds ihr Geld einmal so einsetzen, dass sie einen systemischen Unterschied machen. Wie könnte denn das gehen?
Wenn man verstehen anfängt, wie das Finanzsystem funktioniert auf unserer Welt, ist ja von Menschen entwickelt worden und Menschen können das auch wieder verändern, dann sieht man eben, dass die Konsequenzen vom großen Kapital, dem sogenannten institutionellen Kapital, wo es wirklich um Billionen von Euros und globalen Währungen gibt, die investiert werden, natürlich am Hebelwirkung sitzen, ob in Industrien investiert wird oder nicht. Momentan ist natürlich eine der großen Debatten, inwieweit man die bestehenden extraktiven Ölkonzerne und Gaskonzerne weiter unterstützen soll, will, kann und ob das moralisch, ethisch und finanziell vertretbar ist oder nicht.
Wie sehen Sie das?
Wir können das nicht mehr vertreten. Das ist nicht mehr kompatibel mit unseren Werten. Unsere Werte, die auf Regeneration gepolt sind, also auch nicht nur vom persönlichen her, sondern vom Wirtschaftsdenken her und vom Finanzleben her genauso. Aber das institutionelle Kapital sieht das noch nicht so. Wir sind aber trotzdem positiv eingestellt, weil wenn sich das Bewusstsein der Bevölkerung ändert, die ja an Pensionssystemen teilnehmen.
Das heißt, Sie glauben, dass auch ganz einfache Normalverdiener, die wenig Geld sparen konnten, aber die halt ins Pensionssystem eingezahlt haben, einen Unterschied machen können in Bezug auf das angelegte Pensionskapital. Ja. Jetzt kann man natürlich sagen, die meisten wissen ja gar nicht, was mit dem Geld passiert. Ja. Wie soll denn das gehen? Also, dass da so ein Druck aufgebaut wird, dass diese großen Fonds sich auch sozial und ökologisch investieren?
Es geht sehr wohl um Bewusstseinsbildung für die Leute, die dann entweder momentan schon oder später in ihrem Leben eine Pension bekommen vom Staat oder von Firmen, dass sie nachfragen einfach, wie wird das Geld generiert, das mir dann zusteht. Und da geht es dann auch um Bildung. Und vielleicht ist da noch einmal wichtig, auch zu diskutieren, was da normal sterbliche Bürger, der nicht sehr viel Geld zum Anlegen hat, ist aber auf jeden Fall Kunde einer Bank, zumindest in Österreich und in Deutschland und in Europa. Die Frage dann ist, was macht die Bank mit dem Geld, das man einlegt auf ein Kundenkonto? Und wenn die Kunden fragen den Bankmanager oder die Bankmanagerin, was macht sie mit meinem Geld, dann wird die Bank sagen, wir wissen das nicht. Und wenn dann der Kunde sagt, ich will es aber wissen, weil ich möchte sicherstellen, dass mein Geld nicht dazu verwendet wird, Kriege zu finanzieren. Ich möchte sicherstellen, dass mein Geld nicht dazu verwendet wird, um die alten Kohlekraftwerke weiterhin zu finanzieren. Dann würden die Banken auch sehen, dass sie uns gegenüber die Verpflichtung haben, transparenter zu berichten über die Investitionen, die sie mit unserem Geld machen. Es gibt ja Gott sei Dank auf der ganzen Welt verstreut ethische Banken und Impact-Banken, auch in den USA. Und wir sind also gerade dabei, das auch uns zu überlegen, für Österreich, wo es noch keine ethische Bank gibt, für die Unternehmerinnen, die Geld brauchen, das Impact-Geld ist und nicht nur Geld ist, das von Kriegen und von Kohlekraftwerken generiert wird, eben mit einer Bank arbeiten zu können, wo das sichergestellt ist und vielleicht sogar im Nachhinein auch für Kunden und Kundinnen, die eventuell nur ein paar tausend Euros zum Einlegen haben, damit die auch sicher schlafen können, dass sie wissen, dass ihre paar tausend Euros nicht dazu beitragen, dass die sozialen und ökologischen Systeme kollabieren.
Sie hören Lebenskunst. In Kürze folgt der zweite Teil des Gesprächs, das Johannes Kaup mit dem Sozialinvestor Charlie Kleissner geführt hat. Davor noch ein musikalischer Dialog zwischen Brad Mehldau und Chris Thiele.
Richtig verstanden habe, geht es darum, dass wir lernen müssen, dass wir mit dem Hebel Geld, was ja in unserem System den Wirtschaftskreislauf aufrechterhält, dass mit dem Hebel Geld auch das System verändern können, das jetzt nicht nachhaltig ist.
Genau, ich kann das nur bestätigen, dass man mit Geld Systeme ändern kann, inkludierend dem Finanzsystem. Das ist natürlich für wohlhabende Menschen eine nicht sehr leichte Diskussion, weil da geht es dann darum, dass man eventuell seinen eigenen Status aufgeben müsste und sagen, na, die super Schere in Bezug auf Ungleichheit ist nicht mehr vertretbar und wo steht man dann persönlich zu dieser Sache? Wie viel ist genug?
Sie haben es schon anklingen lassen, dass Ihr Weg raus aus diesem neoliberalen kapitalistischen Modell und Ihr Weg letztlich dann auch aus der Leistungsmühle da in Silicon Valley etwas mit einem spirituellen Weg zu tun hat. Welcher Weg war das und was war das Entscheidende, dass Sie Ihr Leben auch verändert haben?
Ich bin römisch-katholisch aufgewachsen, wie die meisten jungen Kinder und Männer in meinem Alter hier in Tirol. Und habe aber schon sehr früh gelernt zu hinterfragen die Institution der Religion, nicht so sehr die spirituelle Komponente der Religion, einfach weil ich als Beobachter festgestellt habe, da war ich nicht der Einzige, dass es eben sehr wohl erhebliche Diskrepanzen gegeben hat und immer noch gibt zwischen dem, was die Leute sagen, was sie tun wollen und was sie tun. Und in meiner Jugend war ich da noch ein bisschen kritischer. In der Zwischenzeit sehe ich, dass wir tun es ja alle selber, auch ich mache das. Und aber trotzdem, für mich war immer die Institution Kirche, vor allem in Bezug auf die Revolution der 60er, 70er Jahre, die mich geprägt haben, inkompatibel zu der Zeit. Damals war der Bischof Rusch da, der Bischof, und war sehr konservativ. Und der Pater Gripp, der war damals, hat eines der größten und erfolgreichsten Jugendzentren gegründet in Mitteleuropa, glaube ich.
Und Marianische Kongregation.
K, genau. Und da war ich Teil davon. Aber das war auch ein Mitgrund, warum ich dann gesehen habe, wie eigentlich die Institution Kirche gegen gesellschaftlichen Wandel war, der für mich sehr wichtig war als Person und für mich als Teilnehmer einer Kultur und einer Region.
Rusch hat der Krip abgesetzt damals, genau. Nicht?
Der Pater Krip, wie wir ihn genannt haben, hat ja dann, wie ich im Nachhinein erfahren habe, auch dazu beigetragen, dass er abgesetzt wurde, indem er ein Pamphlet geschrieben hat, wo er genau gewusst hat, dass das über die rote Linie geht. Aber er hat da, glaube ich, als Person nicht mehr zurückgehen können, weil er seine Werte auch leben hat müssen. Und deswegen hat er sehr wohl, glaube ich, bewusst in Kauf genommen, dass er damit abgesägt wird, würde ich sagen. Und der Bischof Rusch hat das so gemacht, dass er im Vatikan interveniert hat und hat die Unterstützung bekommen, dass der Pater Krip abgesetzt wurde, auch nicht nur als Leiter der MK, sondern auch als Pater.
Das war für Sie eine ganz große Enttäuschung, auch für andere Prominente wie Tobias Moretti, der ja auch in der MK war und andere. Ja. Und für Sie war das aber so ein Dämpfer, dass Sie sich dann auch von der Kirche abgewendet haben.
Ich habe mich von der Kirche als Kirche abgewendet, bin immer noch sehr fasziniert vom Christentum als spirituelle Richtung sowie von anderen Religionen und auch beeinflusst. Und habe mich dann bis in die frühen 2000er Jahre, wo ich ja sehr im Arbeitsleben gestanden bin, aber selbst im Arbeitsleben habe ich immer wieder gespürt, dass ich mehr Zeit verbringen will mit mir selber, mit spirituellen Weisheiten und habe mir dann zur Aufgabe gemacht, sobald ich ausgestiegen bin vom Silicon Valley, viel mehr Zeit damit zu verwenden, weil ich das innere Bedürfnis gehabt habe, das zu tun. Und da hat mich dann am Anfang sehr die indische Tradition der Vedanta fasziniert und habe auch einige der östlichen Mindfulness Practices, also die Achtsamkeitübungen gemacht wie Yoga, aber Yoga nicht im westlichen Sinn, sondern wirklich im tiefen östlichen Sinn oder die Meditation, auch nicht nur um sich zu beruhigen, sondern um tiefer zu gehen in Verständnis von dem, wer man wirklich ist. Und wer man ist in Bezug auf den Planeten, wo wir leben dürfen.
Was haben Sie denn dadurch über sich erkannt? Mhm. Ja, und was war dann so mächtig, dass Sie gesagt haben, diesen Weg möchte ich weitergehen? Mhm. Ja.
Wenn man lange genug meditiert, dann wird man auf jeden Fall irgendwann einmal in den Zustand kommen, wo man sich selbst nicht mehr als selbst erfährt. Wo man sich selbst nur mehr im Zusammenhang erfährt in Bezug auf die Energie, die um einen herum ist, in der man eigentlich mittendrin ist. Das erfährt man vor allem dann, wenn man zum Beispiel in 10 Tage Schweigemeditationen geht, wie auch viele Religionen das machen. Es gibt sehr viele spirituelle Praktiken, die alle dasselbe gefunden haben. Also das heißt, es ist nicht nur eine, sondern wenn man sich die Zeit nimmt, dann kommt man am Tag 6, 7, 8 in Situationen hinein, wo man Teil oder seinen ganzen Körper als Energiestrom fühlt und erfährt. Und diese Erfahrung kann einem niemand mehr wegnehmen, die ist subjektiv, ist es passiert, und dann weiß man eigentlich für sich, dass man Teil des Universums ist auf der fundamentalen Ebene. Ich glaube, das zweite universelle Gesetz, das man dann erfährt, ist das Gesetz der universellen Liebe. Weil wenn man einmal fundamental erlebt hat und gespürt hat und erfahren hat, die fundamentale Liebe für alles, dann ist es auf derselben Ebene, diese Erfahrung, ist nicht auf der Erfahrung von Gedanken, ist nicht auf der Erfahrungsebene von Gefühlen, sondern auf einer tieferen Erfahrungsebene, wo einem eigentlich die Worte fehlen, weil die Worte sind ja ein Teil der Ausdrucksfähigkeit vom Gehirn. Und was wir gerade diskutiert haben, ist nicht vom Gehirn gesteuert. Es kommt vom universellen Bewusstsein.
Was meinen Sie, wenn Sie von Liebe sprechen? Das ist ja auch ein sehr schillernder Begriff. Ja? Also welche Form von Liebe meinen Sie damit?
Die Erfahrung ist die, dass man in Liebe aufgeht, dass man nur mehr Liebe ist, dass man nur mehr Liebe spürt. Und insofern ist es eben nicht mehr Worte, man sagt, man liebt das, sondern man ist Liebe. Und der Unterschied zwischen dem Gedanken, dass wir da sind oder wir sind da, macht einen fundamentalen Unterschied für die Leute, die das einmal ausprobieren wollen.
Sie mögen ein langes Leben noch vor sich haben. Der Tag kommt aber irgendwann mal, wo wir sterben müssen. Und womit wollen Sie gerne erinnert werden von den Nachkommenden?
Ist natürlich eine relevante und wichtige Frage für sehr viele. Und ich habe mir diese Frage auch persönlich gestellt über die letzten, vor allem die letzten 2 Jahrzehnte.
Weil?
Weil zum Teil vom Ego her, ja, weil es vielleicht für Teile von mir wichtig ist zu wissen, dass ich in einem Licht erinnert werde, das kompatibel ist mit meinem eigenen Selbstverständnis vielleicht. Und trotzdem probiere ich doch, von dem ein bisschen loszulassen.
Aber es kann ja auch das Leben einen sozusagen so weit bringen, dass diese Frage unausweichlich ist.
Wo ich hingehen wollte, ist eben, dass ich eine sehr erfolgreiche Karriere machen durfte im Silicon Valley. Und haben wir dann eigentlich beim Ausstieg schon niedergeschrieben und auch artikuliert, dass sich die Leute nicht an mich erinnern sollen als super erfolgreicher Silicon Valley-Typ, sondern als das, was ich in der zweiten Hälfte meines Lebens erreichen werde, habe ich damals so artikuliert. Dass meine Aufgabe eigentlich sein wird, in Service, also im Dienst zu sein für alle anderen, nicht für mich selbst und nicht für meine Familie. Daher würde ich mir wünschen, wenn die Leute mich erinnern würden als jemand, der ein tiefes, wirkungsvolles Leben geführt hat, das wirklich einen Unterschied gemacht hat für viele andere Menschen.
Ich danke für das Gespräch.
Johannes Kaup hat mit dem Sozialinvestor Charlie Gleisner über dessen Erfahrungen, wie man Wandel bewirken kann, gesprochen.